einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke für dieses Wort. Wir bitten dich, dass du uns jetzt in diesem Wort begegnest und uns ganz neu auf dich ausrichtest. Amen. Liebe Gemeinde, eine Gruppe ist wandern hier in der Umgebung. Sie kommt von woanders, es sind Touristen. Sie wollen einen Gipfel besteigen, sie kennen sich nicht so gut aus, aber das Gute ist, sie haben eine Karte und einer sagt, ja, ich kann Karten lesen. Und er schaut sich diese Karte an, er sieht, aha, dort irgendwo müssen wir hin, wunderbar, und er sagt, da geht's lang und gibt jetzt die Marschrichtung an. Die Gruppe folgt brav hinter diesem Mann her, sie gehen eine Stunde, sie gehen zwei Stunden, sie gehen drei Stunden und sie sind immer noch nicht da. Und es stellt sich heraus, eigentlich kennt sich der gar nicht gut aus. Er kann zwar Karten lesen, aber er ist nicht von der Gegend. Ein unkundiger Wanderführer. Wie ist das, wenn man einen unkundigen Wanderführer auf dem Lebensweg hat? Jemand, der sich nicht auskennt. Jesus nimmt darauf Bezug in unserem Gotteswort heute, Vers 39, da sagt er, kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Da geht es also auch darum, jemanden zu führen. Wer ist jemand, der jemanden auf dem Lebensweg führt? Das sind vielleicht diejenigen, die jetzt vorne stehen, so wie ich zum Beispiel, die das Wort Gottes verkünden. Das natürlich auch, aber nicht nur. Letztendlich ist jeder Christ so jemand, der den Auftrag hat, andere zu Jesus Christus zu führen. Und die Frage ist, kennen wir uns da aus? Sind wir dem gewachsen? Oder geht es uns so wie dieser Wanderführer, der kennt zwar die Karte, aber er kennt die Gegend nicht. Also übertragen auf uns, es reicht nicht aus, dass wir einfach nur wissen, um was es geht, dass wir sozusagen die Bibel im Kopf haben, sondern es ist auch ganz wichtig, dass wir danach leben, was in der Bibel drinsteht. Oder anders ausgedrückt, es geht darum, dass wir als Christen, die zu Jesus Christus gefunden haben, die ihn als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, dass wir auch glaubwürdig als Christen leben. Es ist so, dass Nichtchristen Christen sehr genau beobachten. Und wir können andere Menschen nur gewinnen, wenn wir als Christen glaubwürdig sind, wenn nicht Wort und Tat auseinanderfällt, sondern wenn das, was wir sagen, auch dem entspricht, was wir leben. Wie sieht das genau aus? Unser Wort Gottes heute gibt uns einige Anstöße dafür. Das Thema, das ich heute habe für die Predigt, wie wir als Christen glaubwürdig leben können. Zwei Dinge dazu. Das erste, was bedeutet es, als Christ glaubwürdig zu leben? Und dazu gibt uns unser Herr Jesus heute Morgen einige Tipps. Wie kann mein Christsein glaubwürdig sein? Drei Tipps. Der erste. Vers 36, habt ein weites Herz. Seid barmherzig, richtet nicht, verdammt nicht. So fordert uns Jesus hier auf. Oft ist es ja so, dass wir sehr unbarmherzig sind. Da macht vielleicht jemand eine sehr kritische Bemerkung und wir fragen gar nicht nach, wie er es gemeint hat, sondern wir gehen sofort auf die Palme, wir regen uns auf, wie kann der nur so etwas sagen? Oder wir ziehen uns innerlich zurück. Wir sind einfach, ja, wir wollen nichts mehr mit der Person zu tun haben. Ein weites Herz, das heißt in so einer Situation, ich suche einmal das Gespräch mit dem anderen. Ich frage ihn, wie hast du das eigentlich gemeint? Wie kommst du eigentlich darauf? Und dann können sich schon ganz viele Dinge klären. Ich behaupte mal, 70% sind Missverständnisse. Und wenn jetzt trotzdem unterschiedliche Meinungen bleiben, dann können wir trotzdem barmherzig sein. Dass ich jetzt nicht auf das schaue, was mich jetzt gerade so furchtbar ärgert bei dem anderen oder was ich für absolut falsch halte, sondern dass ich auch mal frage, was hat der eigentlich für tolle Gaben? Woran kann ich mich denn da eigentlich freuen? Oder was verbindet uns denn eigentlich? Und natürlich, dass ich auch ganz bewusst vergebe. Dass ich ins Gebet gehe und zum Beispiel sage, Herr, du weißt, was mich jetzt so fürchterlich geärgert hat, aber ich möchte jetzt trotzdem vergeben, obwohl ich mich so ärgere. Ich möchte nicht nachtragend sein und hilf mir bitte, dass ich wieder ruhig werden kann. Unbarmherzig können wir auch sein, wenn andere Fehler machen. Da hat vielleicht jemand nicht aufgepasst, der mit dem Auto gerade unterwegs ist, er fährt zu einer Kreuzung, er hat den Vorrang verletzt und jetzt ist ein Unfall verursacht worden. Und dann wird sofort herum erzählt, hast du gesehen, hast du gehört, was da passiert ist, so was Dummes, so was Blödes, wie kann man nur und so weiter. Und das ist natürlich nicht leicht für den, der jetzt den Unfall verursacht hat, der kann jetzt nur noch mit gesenktem Haupt herumlaufen in den nächsten Wochen. Barmherzigkeit kann da auch heißen, dass ich schweige, dass ich mal nichts weiter sage, was andere falsch gemacht haben. Weil mir könnte das ja auch selber genauso passieren. Und dann gibt es auch Unbarmherzigkeit in Bezug auf unseren Glauben. Dass man sehr schnell sagt, okay, der und der, der hat das und das gemacht, der kann eigentlich gar kein Christ sein. Darauf bezieht sich Jesus hier in unserem Wort, wenn er sagt, richtet nicht, verdammt nicht. Natürlich gibt es ein Gericht und natürlich wird da gerichtet, aber das Gericht, das ist Gottes Sache. Er ist der Richter und wir dürfen uns nicht anmaßen, dass wir sozusagen an seine Stelle treten und meinen, wir müssten das vorwegnehmen. Und ganz ehrlich, wie sieht's bei uns selber aus? Eine kleine Geschichte dazu. Adrian Bless erzählt in einem seiner Bücher folgende Begebenheit. Jemand machte einem Freund von mir, so schreibt der Adrian Bless, sein Pfeifenrauchen zum Vorwurf. Also der warf diesem Freund vor, es ist schlecht, dass du Pfeife rauchst. Und er hat gesagt, ich wundere mich sehr über Sie, ein Christ wie Sie und so eine schmutzige Angelegenheit. Der Freund warf dem Mann, der ihn angesprochen hatte, einen scharfen Blick zu und antwortete, Rauchen ist immer noch viel besser als Ihre schmutzige Angewohnheit. Und dieser Kritiker wurde ganz rot bis in die Haarwurzeln und er verabschiedete sich in großer Eile. Und so schreibt Adrian Bless, mein Freund selbst hatte nicht die leiseste Ahnung davon, worum es sich bei der schmutzigen Angelegenheit des anderen handeln mochte, aber es war offenkundig, dass der Heilige Geist den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Soweit Adrian Bless. Nicht, dass wir uns jetzt missverstehen, das heißt natürlich nicht, dass ich alles gut und richtig finden soll und dass ich gar nichts mehr sagen soll. Es geht natürlich darum, dass wir immer wieder schauen, okay, was steht in der Bibel, entspricht das, was der gesagt hat, der Bibel. Da ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir auf der Spur hinter Jesus Christus bleiben. Aber dass wir einfach sachlich bleiben und nicht gleich dann das Christsein in Frage stellen, nur weil wir mal etwas anders sehen. Seid barmherzig, vergebt und nehmt einander an. Ein zweiter Tipp, den uns Jesus hier gibt, sei freigebig. Gebt, sagt er ganz einfach, gebt. Ja, was sollen wir jetzt geben? Das Geben kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich kann zum Beispiel von meiner Zeit abgeben. Ich kann zu jemandem einen Besuch machen, der sehr einsam ist. Es kann sein, dass mir jemand dort eine Geschichte erzählt, die ich schon sehr oft gehört habe. Und dann kann ich aber trotzdem sagen, ja, danke, ich höre es mir wieder an. Ich zeige da einfach Liebe. Oder von meiner Zeit abgeben, das heißt auch, dass ich Zeit für Jesus in der Gemeinde investiere. Dass ich bereit bin und sage, ja, Herr Jesus, ich möchte dir in unserer Gemeinde hier dienen. Und zwar nicht, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe und wenn mir eh sowieso langweilig ist, sondern dass ich sage, das ist meine Priorität. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wo ist deine Aufgabe in der Gemeinde? Ich kann natürlich auch von meinem Geld abgeben. Das machen viele von uns natürlich in der Kollekte und auch für den Kirchenbeitrag. Und ich möchte an dieser Stelle einmal herzlichen Dank sagen für alle, die so treu immer was in die Kollekte einwerfen und die auch den Kirchenbeitrag so treu bezahlen. Aber ich möchte auch mal fragen, was sind wir bereit zu geben? Geben wir nur von unserem Überfluss etwas ab, so ein bisschen was, was uns nicht wehtut, was ich jetzt eh nicht brauche sozusagen, oder sind wir auch bereit zu verzichten? Etwas Neues, das ich mir gekauft habe, wo ich sage, okay, und das gebe ich jetzt in die Mission. In der Bibel gibt es ja die gute Regel mit dem Zehnten, so ein Richtwert, das Zehnte, den Zehnten, den gebe ich ab. Und das können wir einüben in den verschiedensten Bereichen. Wir wollen auch da Gott vertrauen und freigebig sein. Und schließlich noch ein dritter Tipp von Jesus. Pack dich zuerst an deiner eigenen Nase. Wir machen es ja gern andersherum. Wenn irgendwo ein Problem ist, dann sagen wir, der ist schuld. Das ist in der Ehe so, da schieben sich die Ehepartner die Schuld gegenseitig zu. Das ist natürlich auch bei Kindern und Eltern so. Die Eltern sagen, die Kinder sind schuld, die Kinder sagen, die Eltern sind schuld. Das setzt sich in der Schule fort. Die Lehrer sagen, die Schüler sind schuld und wiederum die Schüler, die Lehrer sind schuld. Wie wäre es, wenn wir stattdessen mal uns an der eigenen Nase packen und erstmal überlegen, wo ist denn bei mir das Problem? Und dass ich das dann auch sage, dass ich das dem anderen sage und sage, du, ich glaube, mein Anteil ist dieses und jenes und so weiter. Unsere eigenen Fehler sind oft genauso groß wie die der anderen. Und oft sehen wir beim anderen etwas sehr, sehr deutlich, was wir eigentlich auch selber haben. Wer gerne jetzt über andere redet, hinterm Rücken, der regt sich vielleicht ganz besonders auf, wenn dann über ihn geredet wird. Und das ist das, was Jesus hier meint. Zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann kannst du dich immer noch um den Splitter bei deinem Bruder kümmern. Fang also bei dir an. Drei Tipps für ein glaubwürdiges Leben als Christ. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann würden wir einen Unterschied machen, dann würden wir auffallen. Dass wir ein weites Herz haben, barmherzig sind, dass wir freigebig sind und dass wir auch zugeben, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir uns zunächst einmal an unsere Nase packen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Das erste war, was bedeutet es, als Christ glaubwürdig zu leben? Und der zweite ist, was hilft, als Christ glaubwürdig zu leben? Was hilft als Christ? Also, es ist nicht so leicht. Und ich merke selber bei mir, ich kämpfe da genauso. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Das Gute ist, Jesus gibt uns hier noch drei Hilfestellungen. Die erste Hilfestellung, schau auf die Hilfe Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das steht am Anfang unseres Wortes heute. Gott ist nicht einer, der nur fordert und dann selbst überhaupt nichts macht. Nein, im Gegenteil. Gott ist barmherzig. Wenn Gott wirklich nur streng wäre, dann hätten wir alle überhaupt keine Chance bei ihm. Er wird dann nur sagen, na, tut mir leid, du entsprichst nicht den Anforderungen. Aber genau das macht er nicht. Er ist barmherzig. Er hat sogar seinen eigenen Sohn sterben lassen. Jesus hat das Leben gekostet. So groß ist diese Barmherzigkeit. Und das ist unglaublich entlastend. Wenn ich sage, ich möchte jetzt als Christ wirklich glaubwürdig leben, ich möchte es wirklich ernst nehmen, dann kann mich das ja auch sehr unter Druck setzen. Also, dass ich mir denke, ich muss jetzt auch wirklich perfekt sein. Und wenn ich dann einen Fehler mache als Christ, dann kommen sofort andere und sagen, du willst als Christ leben, du hast das und das und das gemacht, puh. Also das ist ein ganz großer Druck. Und da ist es so gut, dass Gott barmherzig ist. Das heißt, dass ich dann wirklich zu Jesus gehen kann und ihm auch bekennen kann, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, wo ich einfach kein gutes Zeugnis war, wo ich nicht glaubwürdig gelebt habe, wo ich einfach versagt habe. Und wenn ich das zu Jesus bringe, dann sagt Jesus, du musst bei mir nicht perfekt sein. Ich liebe dich trotzdem. Und ich bin ja gerade dafür ans Kreuz gegangen. Ich habe genau dafür am Kreuz bezahlt und ich helfe dir auch, dass du trotz all dem ein gutes Beispiel bist als Christ. Ich finde das total befreiend. Und das kann auch helfen im Gespräch mit anderen. Wenn ein anderer vielleicht zu mir sagt, du willst Christ sein, mit dem und dem und dem schlechten Defekt, mit der Eigenschaft, den du hast, dann kann ich sagen, ja, gerade deswegen bin ich doch Christ, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil ich jemanden habe, zu dem ich gehen kann mit meiner Schuld. Jemand, der mir einfach vergibt und das ist so schön für mich und deswegen freue ich mich so über Jesus, dass ich immer wieder neu anfangen kann bei ihm. Und dann kann man fragen, hast du auch jemanden, wo du hingehen kannst mit deinen Fehlern, mit deiner Schuld? Gibt es da jemanden, der dir vergibt? Die Barmherzigkeit Gottes, die hilft auch, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Die hilft auch, zu geben und freigebig zu werden, so wie wir gehört haben. Stellt euch vor, ihr habt 1 Million im Lotto gewonnen. Ich sage jetzt nicht, dass wir Lotto spielen sollen, aber stellen wir uns vor, 1 Million Euro. Und dann gibt es jemanden, der braucht 100 Euro. Wenn ihr jetzt 1 Million Euro habt, dann sind 100 Euro ein Klacks, das ist eine Kleinigkeit. Da würdet ihr sagen, ja, natürlich, die 100 Euro, die können wir verschmerzen, die geben wir her. Und genauso ist es auch mit der Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes, die ist so groß, noch viel mehr als 1 Million Euro. Wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes haben, dann sollten wir doch genauso freigebig sein. So großzügig beschenkt uns Gott, er ist so barmherzig mit uns gegenüber. Wie können wir dann mit anderen unbarmherzig sein? Das kann sehr helfen, wenn du dich zum Beispiel ärgerst über jemanden, der irgendwie was gesagt hat, was dir nicht gepasst hat oder wo du selber am Kämpfen bist, ich komme zu kurz, ich komme dir irgendwie gar nicht vor, dann denk doch daran, was Gott durch Jesus in dich investiert. Denk daran, wie er am Kreuz hing und sagt, das habe ich alles, wirklich alles für dich getan. Und vielleicht fällt es dir dann leichter, barmherzig mit dem anderen zu sein. Eine zweite Hilfestellung möchte ich noch nennen, die Jesus hier gibt. Schau doch auf mich. Jesus sagt in Vers 40, der Jünger steht nicht über dem Meister, wenn er vollkommen ist, ist er wie sein Meister. Also, wir können bei Jesus lernen, glaubwürdig zu sein. Jesus hat wirklich alles eingesetzt, er hat wirklich alles gegeben, er hat sogar sein Leben gegeben. Und es hilft, finde ich, sehr in schwierigen Situationen zu fragen, was würde Jesus da jetzt machen? Ich glaube, einige kennen das von euch, es gibt so ein Armband, ich habe das auch mal lange Zeit getragen, mit so vier Initialen, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Man kann jetzt natürlich auch kritisch fragen, bin ich etwas Besseres als Jesus? Habe ich das Recht dazu, dass ich mir mehr Dinge herausnehme als Jesus? Wenn er sein Leben gibt, was ist dann für mich dran? Wenn ich meine, dass ich was Besseres bin, dann ist es ja so, wie wenn jemand, der einen Chef hat, meint, ihm steht mehr zu als sein Chef. Also ein Arbeiter sozusagen, der erwartet, ihm geht es letztendlich besser als dem Chef. Also in Bezug auf Gott, ich erwarte, er gibt mir ein sorgenfreies Leben, er schenkt mir ein ganz angenehmes Leben, aber ich bin nicht bereit, irgendwas zu tun. Und da merkt man schon irgendwie, da ist eine Schieflage, das passt einfach nicht. Jesus ist unser Vorbild, er hat alles gegeben für mich, für dich. Und ich komme noch zu einer dritten Hilfestellung. Denk doch daran, was für dich herauskommt. Es ist so, dass unser Verhalten immer Auswirkungen hat. Schon jetzt, aber natürlich auch in der Zukunft. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. So sagt Jesus uns hier. Das heißt, wer das macht, was Jesus hier sagt, der nützt sich selber. Und wer das nicht macht, was Jesus hier sagt, der schneidet sich sozusagen ins eigene Fleisch. Wer mit Jesus lebt, der wird erfahren, Gott beschenkt mich. Vielleicht kann ich das jetzt schon sehr in diesem Leben erfahren, aber auf jeden Fall in der Ewigkeit. Wie auch immer das dann aussehen wird, er wird uns beschenken. Man kann es vergleichen mit einer Bank, wo es Zinsen gibt. Bei uns gibt es wenig Zinsen auf den Banken, aber die himmlische Bank, die zahlt ganz, ganz hohe Zinsen ein. Und wer was für Jesus tut, der zahlt sozusagen auf dieses himmlische Konto ein. Und er kriegt dann später das Geld, das er einbezahlt hat, mit Zinsen zurück. Jesus sagt an einer anderen Stelle in der Bergpredigt, sammelt euch Schätze im Himmel. Für viele Menschen ist das irdische Bankkonto das Wichtigste. Aber ich denke, es ist klar, und da muss ich kein Prophet sein, irgendwann ist das, was wir auf dem irdischen Bankkonto haben, weg. Entweder weil wir es ausgegeben haben oder weil irgendeine Wirtschaftskrise gekommen ist oder weil es bei uns zu Ende geht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und so sagt Jesus uns hier im übertragenen Sinne, zahl doch auf das himmlische Konto ein. Leb glaubwürdig mit mir als Christ. Dann hast du letztendlich viel, viel mehr davon. Viel, viel mehr, als wenn du nur an dich selber denkst. Und wir können auch jetzt schon fragen, macht es mich eigentlich glücklich, wenn es mir nur um mich selber geht, wenn ich nur um mich selber kreise? Alle Leute, die sich einsetzen für Jesus und die auch was anderes tun für andere, da merke ich, die blühen auf. Es tut ihnen gut. Und es ist einfach nicht verloren, dass sie sich so einsetzen. Ja, und so können diese Zusagen für uns ein Ansporn sein, genau das zu tun. Gott möchte jetzt kein verkrampftes Christsein. Er möchte nicht, dass wir mit zusammengebissenen Zähnen ihm jetzt nachfolgen. Okay, ich will eigentlich nicht, aber ich muss es, weil es ist meine Pflicht als Christ. Nein, Gott hilft uns durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns von innen verändert. Dass wir das leben können, was er von uns möchte. Das macht den Unterschied. Ein Christ ist jemand, der den Heiligen Geist empfangen hat, wo eine ganz grundlegende Änderung erfolgt ist. Und so kann er auch das leben, was der Wille Gottes ist. Er ist barmherzig, er gibt uns in Jesus ein Vorbild, er macht große Zusagen und dann lohnt es sich, ganz für ihn zu leben. Und so können wir dann glaubwürdig als Christen sein. Glaubwürdig sein, dass andere auch auf Jesus aufmerksam werden. Lasst uns dafür beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass du uns so deutliche Worte sagst für das Leben als Christ. Vergib uns, wo wir unglaubwürdig gelebt haben, wo wir ein schlechtes Beispiel waren. Vergib uns, wo wir unbarmherzig waren, wo wir geizig waren, wo wir einfach an dir vorbeigelebt haben. Danke, dass wir dir alles sagen können, dass deine Barmherzigkeit so groß ist, dass wir wirklich mit allem zu dir kommen können und du für uns ans Kreuz gegangen bist. Lass uns immer enger mit dir leben und dich immer mehr widerspiegeln als unseren Herrn und Heiland. Amen.